ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Sie hören es, Sie haben es geahnt zumindest, wir sind in Japan, zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in Japan, das muss man natürlich genauer erläutern, bietet Japan doch so viele unterschiedliche Eindrücke, Klimazonen, Einblicke in letztlich sehr fremdes Leben. Wir wollen die sanften und auch typischen Seiten dieses ostasiatischen Landes kennenlernen, auf das man sich wirklich einlassen muss, wenn man dort ist. Japan, das ist Musik, Zen-Buddhismus, Kampfkunst, Ritualisierung bis in den Alltag und auch nicht wirklich aufgearbeitete Geschichte. Nicht alles können wir hier besprechen, aber doch einiges mit Isa Hoffinger, die Japan für uns besucht hat. Hallo Isa.
Hallo Udo oder Konnichiwa Udo-san.
Konnichiwa Udo-san ist auch schön, hört sich gut an, ja. Sagt man eigentlich Isa-san? Nee, das sagt man dann
ja,
nicht.
Ja, natürlich. Ne? San kannst du auch an den Frauennamen hängen.
Gut, haben wir was gelernt, gleich am Anfang. Spitze. Isa-san, ich habe eben mal Japan mit meinen Worten umrissen. Ich kenne Japan, sonst könnte ich mir das nicht erlauben. Wie mit wenigen Worten beschreibst du denn Japan?
Schwierig zu sagen in wenigen Worten. Ich würde sagen brav und verrückt. Einerseits ultramodern, andererseits extrem traditionell. Du hast ja schon die Ritualisierungen angesprochen. Für mich ist Japan ein Land der Gegensätze und mit Abstand auch das zärtlichste Land, in dem ich war. Denn die Japaner behandeln Fremde noch liebevoller und respektvoller als ihre Freunde. Wie fandest du Japan?
Ja, respektvoll auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, sehr liebenswert, gebe ich dir auch recht. Es ist nicht immer sanft, finde ich. Wenn du in Tokio unterwegs bist, dann muss ich dir nicht sagen, und da Shibuya Crossing ist ja nun das, wo alle Touristen hin müssen. Da ist von Sanftheit nicht viel zu spüren. Dafür sind es einfach zu viele Menschen. Aber es ist, und ich kenne Asien sonst ja auch gut, ein ganz, ganz besonderes Asien. So würde ich das mal sagen. Du, Isa, bist für uns unterwegs gewesen. Was hat dich denn vor Beginn der Reise am meisten gereizt?
Die Natur, also die Kirschblüte muss wunderschön sein. Ich habe sie leider verpasst, aber es gibt tolle Parks dort, sehr perfektionistisch angelegte Gärten. Das ist wunderschön für Naturliebhaber, das Land zu erleben. Es gibt das Meer. Japan ist natürlich umrundet von zwei Ozeanen. Das finde ich super spannend. Dann die Soundtracks von Studio Ghibli tatsächlich. Ich bin ein großer Fan der Zeichentrickfilme. Da gab es Filme wie Das wandelnde Schloss oder Prinzessin Mononoke. Die sind bekannt. Und natürlich die Yoshida Brothers. Deren Musik habe ich kennengelernt über einen Eiskunstläufer. Yuzuru Hanyu heißt er, ein zweifacher Olympiasieger. Und der lief mal ein Showprogramm zu einem der Fusion-Stücke der Yoshida Brothers. Und deren Shamisen-Musik finde ich spektakulär und weißt ja auch inzwischen, wie sehr ich Musik liebe.
Ja, und die werden wir gleich auch noch hören. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir sind gleich auch im Kabuki-Theater, auch das sehr, sehr typisch japanisch. Bist du da ganz geplant gelandet oder zufällig, sag mal, vorbeigehen?
Tatsächlich war es Zufall, denn ich wollte zuerst in ein staatliches Theater, das aber leider renoviert wurde, als ich in Tokio war. Und dann habe ich im Internet einfach eine freie Karte für ein Stück bekommen, von dem ich bis heute leider nicht weiß, wie der Titel war. Denn normalerweise gibt es für Ausländer, die kein Japanisch sprechen, Kopfhörer und man bekommt Erklärungen in englischer Sprache. Aber ich wollte mich irgendwie aufs Zusehen konzentrieren und habe die Kopfhörer nicht aufgesetzt. Und deswegen konnte ich nur sehen, was auf der Bühne passiert, aber ich habe nicht wirklich die Handlung verstanden. Ich bin aber Theaterwissenschaftlerin und versuche deshalb auch in jedem Land, in dem ich bin, zumindest in ein Konzert zu gehen oder in ein Theaterstück, wenn ich es denn schaffe.
Jetzt mit Isa Hoffinger nach Tokio ins Kabuki-Theater.
Im Zuschauersaal des Kabukiza ist es voll und trotzdem so still, dass man hören könnte, wenn ein Taschentuch auf den Boden fiele. Gebannt schauen die Menschen zur Bühne. Das größte Kabuki-Theater Japans steht im Stadtteil Ginza in Tokio. Seit 1889 spielen Darsteller in diesem Haus Kabuki. Das ist eine säkulare Kunstform, die etwas weniger formell ist als das ältere, vom Buddhismus geprägte No-Theater, das zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert nur Samurai spielen durften. Zu Kabuki gehören Pantomime, Tanzeinlagen und Gesang. Begründet wurde die Theaterform bereits 1603 von einem sogenannten Schreinmädchen namens Okuni. Vor dem Kitano-Schrein in Kyoto bot Okuni komödiantische Stücke dar. Wegen erotischer Gesten bekam ihr Spiel den Namen Kabuki. Er ist abgeleitet von dem Wort Kabuku, das sich mit schockierend übersetzen lässt. Bei Kabuki-Aufführungen in den darauffolgenden Jahren kam es zu Skandalen. 1629 verbannte das damals herrschende Tokugawa-Shogunat alle Frauen von den Bühnen, da es nach den Veranstaltungen zu sexuellen Handlungen gekommen war. Seitdem spielen junge Männer Theater, wobei bei diesem Jünglings-Kabuki dasselbe Problem auftrat. Auch an diesem Abend im Jahr 2024 stehen nur Männer auf der Bühne. Sie bewegen sich auf eine feminine Weise. Wer versuchen möchte, Japan zu verstehen, muss gut zuhören. Denn sowohl in der japanischen Sprache als auch in der japanischen Schauspielkunst kommt es auf die Zwischentöne an. Mit der Metro fahren wir zu zwei Männern, die viel von Musik verstehen und alte und neue Stile kunstvoll kombinieren. Die elektronischen Melodien in den Metrostationen und Sushi-Bars sind ein gewöhnungsbedürftiger Kontrast zur Klassik. Südlich der Metrostation Shibuya liegt die ruhige Wohngegend Ebisu. Im Studio Noah warten die Yoshida Brothers. Sie spielen die Langhalslaute Shamisen mit einer Perfektion, nach der viele Japaner streben, in allem, was sie tun. Ryo Ichiro und Kenichi Yoshida sind Stars in Japan. Geboren wurden sie in der Präfektur Hokkaido. Ryo Ichiro ist 47 Jahre alt. Als er ein Junge war, waren traditionelle Instrumente nicht gerade in Mode.
Ich habe mit 5 Jahren angefangen zu spielen. Mein Jugendfreund, der in unserer Nachbarschaft wohnte, bekam eine elektronische Orgel geschenkt. Ich wollte auch ein Instrument haben und mein Vater sagte, versuch es mit Shamisen.
Mit Rockbands wie Monkey Magic geben die Yoshida Brothers Konzerte. Dabei improvisieren sie oft. Ihre Offenheit allen Musikstilen gegenüber zeichne sie aus, sagt der 45-jährige Kenichi Yoshida.
Wir waren nicht immer ein Duo. Mein Bruder hat in Musikbars anfangs traditionelle Melodien gespielt. Ich hatte dann auf der Bühne einmal eine Session mit einem Pianisten und einem Schlagzeuger. Das war ein schöner Mix. Das war der Start unserer Fusion-Musik.
Kenichi ist der lebhaftere der beiden Brüder.
Ich liebe Jazz. Als wir einmal in San Francisco waren, kam Pat Metheny auf uns zu, der unser Konzert gehört hatte. Ich lerne viel von Musikern wie ihm. Ich freue mich, wenn ich fremde Einflüsse aufnehme und durch meinen Filter in etwas Neues, Eigenes verwandeln kann.
Ryo Ichiro Yoshida hört gern Tango-Musik.
Ich verehre Astor Piazzolla. Auch Flamenco hat unsere Musik beeinflusst.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 spielen die Brüder im Tsugaru-Stil. Ein Tsugaru-Shamisen kann bis zu 1,4 Meter lang sein. Es hat dicke Saiten und einen tiefen, vollen Klang. Ursprünglich kommt es von der Halbinsel Tsugaru in der Präfektur Aomori. Sie liegt im Norden der Hauptinsel Honshu und ist für ihre schneereichen Winter bekannt. Manche behaupten, das raue Klima sei für den bluesartigen Charakter dieser Musik verantwortlich, erzählt Ryuichiro Yoshida.
Das Shamisen ist eine Weiterentwicklung der Biwa, die aus China nach Japan kam. Die Biwa hat 4 Saiten, das Shamisen nur 3. Die Saiten sind traditionell aus Seide.
Nach der Biwa ist der größte Binnensee in der Präfektur Shiga benannt. Vermutlich, weil er auch birnenförmig ist, wie dieses Instrument. Die älteste Musik des Landes, Gagaku, spiele bis heute eine große Rolle, sagen die Yoshida Brothers. Gagaku bedeutet elegant. Die ursprünglich aus China übernommene und einst höfische Musikrichtung ist ein Zusammenspiel aus Zittern, Flöten, Mundorgeln und Fasstrommeln, die so furchteinflößend klingen können wie Donnerhall. Seit 2009 gehört Gagaku zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Die Yoshida Brothers spielen einen Song. Ihre Arbeit zeigt, was Japan auszeichnet. Tradition und Moderne fließen in diesem Land so harmonisch ineinander wie die verschiedenen Stile in der Musik der Yoshida Brothers.
Isa, hast du dir denn die Zeit nehmen können, einfach mal so durch Tokio zu schlendern, dich treiben zu lassen durch diese ja am Ende riesige Stadt?
Ja, natürlich. Du hast es gerade schon angesprochen. Man hat das Gefühl als Fußgängerin, dass man wie in so einem Ameisenweg sich einreiht in die Passanten. Fand ich spektakulär zu erleben. Ich habe mich auch mal gegen deren Laufrichtung gestellt und geguckt, was da passiert. Und die kamen wirklich alle auf mich zu, ohne mich zu berühren. Also es ist fantastisch, wie diszipliniert sie sind und wirklich beschwingten Schrittes. Also morgens auf dem Weg zur Arbeit, da war sehr viel los. Ich habe aber auch die Fahrten mit der Monorail, das ist eine Einschienenbahn, unglaublich genossen. Das ist eine sehr schöne Strecke auf etwa 120 Metern Höhe und die führt am Hafen vorbei. Und man hat auch die ganze Zeit Wasserblick und kann in der Bucht von Tokio sehen, wie Wassertaxis anlegen. Das ist herrlich, es war strahlend blauer Winterhimmel, als ich dort war. Also traumhaft schön. Kann man eigentlich den ganzen Tag machen mit der Monorail hin und her fahren, wenn man möchte.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das Leben in Japan, so mein Eindruck auch, folgt vielen, vielen Ritualen. Hast du das bemerkt so im Alltag?
Was meinst du konkret? Also ein Ritual verbeugen oder?
Beispielsweise, und das ist kommt sehr, sehr oft im Alltag vor. Es dauert sehr lange und man muss ein Gefühl dafür gewinnen, was da passiert. Ist dir aufgefallen?
In den Gesprächen, ich hatte ja immer einen Übersetzer und eine Übersetzerin vor allem dabei, 2 Personen, die mir da geholfen haben, da es mit der englischen Sprache einfach nicht so leicht ist, sprechen nicht alle Japaner gut. Mir ist eine Sache eingefallen, nämlich die Tetraphobie, also Angst vor der Zahl 4. Ich weiß nicht genau, woher das kommt und ich glaube, dass das auch nicht typisch japanisch ist, sondern dass es ein Phänomen ist, was sich auch in China oder in Korea finden lässt. Der Aberglaube, dass die Zahl 4 Unglück bringe und deswegen gibt es manchmal keinen 4. Stock in Gebäuden, sondern der wird einfach übersprungen. Es geht dann von 3 gleich zu 5. Das fand ich lustig. Und ansonsten verstehe ich natürlich viele Dinge nicht, weil ich die Sprache nicht verstehe. Und ich glaube, das wäre hilfreich, wenn man Japanisch kann, versteht man natürlich auch viel häufiger Zwischentöne, die du so als Ausländerin nicht so mitbekommst.
Tja, wenn du erstmal Japanisch lernen willst, musst du natürlich mit der Reise sehr, sehr lange warten. Das dauert ein wenig, weiß ich von allen, die das halbwegs geschafft haben, diese Sprache zu erlernen. Eines, was auffällt, behaupte ich jetzt wieder, ist ja, dass Japan stark überaltert ist, ist ja auch ein großes Thema immer wieder. Ja, noch mehr als Deutschland. Ist dir das ins Auge gesprungen? Hast du das gesehen, so buchstäblich?
Also es ist mir im Alltag nicht besonders aufgefallen. Das mag aber auch daran liegen, dass viele Japaner auch sehr lange unfassbar jung aussehen. Also die sehen aus wie 40 und sind vielleicht schon 60. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Und mein Hotel lag in der Nähe einer Metrostation namens Shinagawa. Und dort gibt es viele Bars, auch Karaoke-Bars, in denen hauptsächlich junge Menschen nach der Arbeit noch einen Absacker trinken. Und da ist es sehr feucht, fröhlich und sehr jung.
Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch ein Teil eines Reiseerlebnisses, ganz klar. Müssen wir auch gar nicht weiter darauf einsteigen. Trotzdem nochmal von mir so ein Gedanke. Mir ist mal aufgefallen, dass ganz viel beispielsweise Baustellenabsicherung von sehr, sehr alten Menschen in Uniform übernommen wird, die immer mit großer Ernsthaftigkeit ihre Leuchtstäbe da schwingen. Und pro Baustelle stehen da immer 10 Menschen. Das fand ich schon auffällig. Es hat auch damit zu tun, dass alle offenbar noch weiter Geld verdienen müssen. Aber das ist jetzt nur so mein Eindruck. Noch ein Eindruck von mir, nochmal Frage an dich. Als ich das erste Mal dort ankam in Tokio, dachte ich, boah, so viel Beton. Fandst du das auch?
Nein, es ist natürlich faszinierend oder imposant, wenn du in einem Hochhaus, in einem oberen Stockwerk dich befindest und stehst irgendwo auf der Terrasse und du kannst über Tokio schauen und siehst bis zum Horizont wirklich nur dieses Häusermeer. Das ist schon sehr interessant. Aber gereizt haben mich diese Suppenküchen. Die ducken sich unter diese Stützpfeiler, die die Schienen der Metro tragen teilweise. Und es sind sehr traditionelle Suppenküchen. Da gehen die Leute zum Mittagessen hin, teilweise auch schon morgens um 10. Und das fand ich schön, das so zu entdecken. Das sieht man wahrscheinlich auch nur, wenn man viel zu Fuß unterwegs ist. Und wenn man jetzt nur mit der Metro fahren würde, würden einem diese traditionellen Gebäude gar nicht so auffallen.
Und es gibt ja natürlich auch Grün, etwa im sehr schönen Yoyogi-Park. Und den besuchen wir jetzt mit Isa Hoffinger.
Der Herbst gehört zu den schönsten Zeiten in Japan. In Tokio ist es bis in den Dezember hinein noch warm. Im Yoyogi-Park breiten Familien Decken auf dem Laub der Ginkgo-Bäume aus, das auf der Erde liegt wie ein gelber Teppich. Paare küssen sich auf Bänken, Kinder fangen Seifenblasen aus der Luft. In der Nähe des Yoyogi-Parks befindet sich der Meiji-Jingu-Schrein. Die Japaner bauten den Schrein im Jahr 1920, um die Tugenden des Kaisers Meiji und der Kaiserin Shokun zu ehren. Zwischen dem Eingangstor und der Heiligen Halle haben Gärtner 100.000 Bäume gepflanzt. Dieser Wald ist auch im Winter grün. Die Sonne scheint durch das Dach aus Laub wie durch Origami-Papier. Die Blattadern leuchten. In Tokio gibt es mehrere Parks und kunstvoll angelegte Gärten. Sie sorgen für meditative Zen-Momente und eine friedliche Stille mitten in einer hektischen Megacity. In Asakusa, im Stadtteil Taito, geht es turbulenter zu. Die Attraktionen sind der Asakusa-Schrein und der älteste buddhistische Tempel von Tokio, der Sensoshi. Die Japaner errichteten ihn im Jahr 628. Besucher fotografieren sich vor dem Donnertor, in dem eine 4 Meter große und 700 Kilo schwere rote Laterne hängt. Dann schlendern sie durch die Einkaufsstraße Nakamise. Vorbei an Ständen mit Reiskuchen und süßen Waffeln, die mit roter Bohnenpaste gefüllt sind. Die Stimmung ist fröhlich und erinnert eher an einen Rummelplatz als an einen heiligen Ort. Im Hier und Jetzt zu sein und seine Freude auszukosten, auch das gehört zu den Lehren des japanischen Zen-Buddhismus. Yoshiko Tanaka, eine Studentin aus Nagoya, kauft ein Omikuji. Yoshiko steckt eine 100-Yen-Münze in einen Schlitz vor einem Holzregal mit vielen Schubladen. Dann schüttelt sie eine sechseckige Dose aus Metall, die am Regal angekettet ist. Aus einem Loch in der Box rutscht ein langer Stift heraus, auf ihm steht eine Nummer. In der Schublade mit dieser Zahl liegt Yoshikos Orakel.
Der kranke Patient wird gesund, der verlorene Gegenstand kommt zurück. Die Person, auf die du gewartet hast, taucht auf. Der Bau des Hauses oder der Umzug werden gelingen. Eine bevorstehende Hochzeit wird gesegnet sein. Im neuen Job wirst du Erfolg haben.
Nicht jeder hat so viel Glück. Negatives anzunehmen ist eine große Prüfung, sogar für Zen-Meister. Wer eine schlechte Prophezeiung erhalten hat, kann sie an einen Baum binden, um das Unglück schnell wieder loszuwerden. Während in Tokio die Parks zum Meditieren einladen, sind es in Okinawa die bunten Korallengärten. Auch unter Wasser, beim Tauchen, lässt es sich hervorragend innehalten. Die Präfektur Okinawa umfasst 160 Inseln. 49 sind bewohnt. Der Archipel ist himmlisch, hat aber eine höllische Vergangenheit. Die Schlacht um Okinawa gilt als letzte des Zweiten Weltkriegs. Nach der Landung der amerikanischen Truppen am 1. April 1945 setzte die japanische Führung Selbstmordkommandos ein. Mit Sprengstoff gefüllte Sturmboote, Ein-Mann-Torpedos, Kamikaze-Flieger und das legendäre Schlachtschiff Yamato, das in mehreren Spielfilmen vorkommt. Nach der Einstellung der Kämpfe am 24. Juni 1945 war der Süden Okinawas, einschließlich Naha und der Königsstadt Shuri, völlig verwüstet. 140.000 Zivilisten waren getötet worden. Das war ein Drittel der gesamten Inselbevölkerung. In Okinawa gibt es seit Kriegsende US-amerikanische Militärstützpunkte. Viele Japaner demonstrieren dagegen. Während die meisten möchten, dass die Soldaten gehen, freut sich Aki Fujimoto über sie.
Die Amerikaner sind meine Zielgruppe. Japaner essen nicht so gerne Pfannkuchen.
In einem Bungalow in der Nähe eines Strands namens Sobe befindet sich ihr Pancake-Haus. Aki Fujimoto eröffnete das Yakupos im Jahr 2008.
Ich fand den Namen einfach nett. Eine Katze in meinem Lieblingsfilm hieß so. Es ist ein holländischer Film.
Im Yakupos sitzen Japaner und Amerikaner beim Essen zusammen wie Freunde. Okinawa liegt in der Nähe von Taiwan. Die Menschen fürchten, zwischen die Fronten zu geraten, wenn China Taiwan angreift, sagt Aki Fujimoto.
Angesichts der angespannten Lage hoffen wir das Beste.
Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki haben Generationen traumatisiert. An seinem 65. Geburtstag am 23. Februar 2025 erinnerte der Kaiser Naruhito an den Zweiten Weltkrieg. Genau wie Aki Fujimoto wünschte er sich Weltfrieden.
Isa, schauen wir noch mal ins Alltagsleben. Die zeitgenössische Literatur befasst sich ja derzeit zumindest viel mit dem Verhältnis von Männern und Frauen in Japan. Wie würdest du denn nach deinem Aufenthalt dort dieses Verhältnis beschreiben?
Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, als Außenstehende sich da ein Urteil zu bilden in so kurzer Zeit, wenn man einen Urlaub vor Ort macht. Aber mir ist was Spannendes passiert. Ich war in einem Badehaus, einem Sento. Dort gehen die Menschen jeden Abend hin, die in ihrem Apartment, in ihrer kleinen Wohnung eben kein Badezimmer haben oder die einfach sehr beengt wohnen und sich in so einem großen Whirlpool mal so richtig entspannen möchten. Und dort gibt es einen Frauenbereich und es gibt einen Bereich für die Männer, der eben sehr viel größer war. Und ich saß dann in der Wanne mit einer älteren Frau und die fing an, mich zu fragen. Ich habe blonde Haare, ich fiel auf und sie kam mit mir ins Gespräch und sie beschwerte sich dann mal richtig wütend, dass wir Frauen einen kleineren Bereich haben als die Männer und dass die Männer noch dazu einen Garten hätten und das fände sie in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr angemessen und super ungerecht. Und sie war da sehr energisch und es hat mir einfach sehr gut gefallen, denn die Dame war mindestens 70 Jahre alt und dass sie da noch so flammende Reden hielt, das hat mir imponiert.
Und dann gibt es ja auch noch Kampfkunst, auch etwas Japanisches, Karate oder auch Karate-Do. Du hast da mitgemacht, ne?
Ja, tatsächlich. Ich wollte lernen, mich zu verteidigen und hatte aber ein fürchterliches Klischee im Kopf, nämlich von Kill Bill. Das ist ein Kinofilm, ein Zweiteiler des US-amerikanischen Regisseurs Quentin Tarantino. Und der Action-Thriller ist sehr alt, ich glaube aus den Jahren 2003 und 2004. Und es geht darin um Rache, um eine Frau, die sich an ihren Mördern rächt. Also eine sehr blutrünstige Geschichte. Und ich habe dann festgestellt, während des Kurses, dass es gar nicht darauf ankommt, zurückzuschlagen oder sich zu wehren, sondern dass Karate, dass dahinter eine ganz andere Philosophie steckt. Also es geht nicht ums Kämpfen, sondern es geht eben genau darum, Kämpfe zu vermeiden. Und wie man das lernt, das ist super spannend.
Wir gehen jetzt mit Isa Hoffinger nochmal nach Okinawa zum Karatemeister.
Senpo Shimabukuro ist 81 Jahre alt und Karatemeister. In seinem Dojo in Chatan findet ein Fest statt. Zwei Dutzend Kinder rennen lachend im Kreis hintereinander her. Auf ein Zeichen ihres Lehrers setzen sich alle schnell hin, so ähnlich wie bei der Reise nach Jerusalem. Senpo Shimabukuro hat 3 Söhne, 2 Töchter und 12 Enkel. Er praktiziert noch Karate, aber in seiner Schule gibt mittlerweile sein Sohn Zenshun einen Stil weiter, der Shorin Ryu heißt.
Manche behaupten, Karate stamme aus China, aber das stimmt nicht. Wir haben einige Elemente chinesischer Kampfkunst behalten, aber Karate wurde ursprünglich hier bei uns in Okinawa erfunden.
Senpo Shimabukuro ist ein Träger des 10. Dan. Das ist der höchste Rang, den ein Karateka erreichen kann. Er gilt als einer der am meisten respektierten Senseis in Okinawa. Senpo spricht gut Englisch. Er lehrte lange in den Vereinigten Staaten. Nicht nur die richtigen Bewegungen, sondern auch die Philosophie, die hinter der Kampfkunst steckt, gab er an seine Schüler weiter. Zum Kern von Karatedo gehört das Do, das in vielen Namen von Sportarten steckt. Aikido, Judo oder Taekwondo. Der Begriff Do bezeichnet ein Prinzip der Weltanschauung und stammt aus dem japanischen Zen-Buddhismus. Do kann viele Bedeutungen haben, beispielsweise Weg, Pfad, Grundsatz oder Methode. Das Ziel jedes Schülers ist, im Einklang mit seinen Überzeugungen zu leben und umsichtig zu handeln.
Der Lehrer meines Vaters hat gesagt, Karate ist nicht dazu da, um andere zu bekämpfen. Wenn du anfangen musst, Karate anzuwenden, um einen Menschen anzugreifen, war dein Training umsonst.
So, if you didn't fight, then you accomplish your Karate.
Ich versuche zu verstehen, wovon Senpo spricht und nehme eine Karate-Stunde bei Shinsho Kiwito.
Bei Karate arbeitet dein Körper, aber dein Geist ist genauso wichtig. Wenn du dich nicht konzentrierst, wirst du die Schritte nie korrekt ausführen können.
Mein Sensei schubst mich. Ich wanke, er lacht. Die Stabilität sei am Anfang bei jedem schlecht, tröstet mich Shinsho. Ich spanne die Bauchmuskeln an. Dann bewege ich mich langsam in bestimmten Schrittfolgen, die Katas heißen, durch den Raum. Sensei Shinsho kann mich nicht mehr aus der Balance bringen und ist zufrieden. Am Abend findet im Hotel Hoshinoya in Yomitan eine Vorführung mit Shinsho Kiwito und Sven Schäfer statt. Der Deutsche lebt seit fast 10 Jahren in Okinawa und ist mit einer Japanerin verheiratet.
Ich wurde im Kindergarten und in der Grundschule immer gemobbt. Meine Eltern haben sich dann relativ früh entschieden, dass der Sohn irgendwas machen muss und haben mich dann, als ich 5 war, ins Judo gesteckt. Und damit haben sich meine Probleme auch ganz schnell gelöst.
Über Judo kam Sven Schäfer zu Karate und durch diesen Sport entwickelte sich seine Begeisterung für Japan. Sven Schäfer schätzt den Umgang der Menschen miteinander. Was Respekt ist, erklärt sein Trainingspartner Shinsho Kiwito so.
Man muss sich immer in andere hineinversetzen. Immer zuerst an den anderen denken. Einer anderen Person ein gutes Gefühl vermitteln. Egoisten, die zuerst an sich selbst denken, sind nicht respektvoll.
Empathie zu erlernen sei auch Teil des Karate-Trainings, sagt Sven Schäfer.
Naja, wenn jemand mit einer Pistole vor dir steht, dann hilft dir eine Karate-Technik überhaupt nichts. Ja. Du kannst ja nicht gewinnen. Deswegen ist das Ziel vom Karate nicht, irgendwann die Pistole zu besiegen, sondern sich zu so einem guten Menschen zu entwickeln, dass niemand auf die Idee kommen würde, dich erschießen zu wollen.
Ich bin nicht sicher, ob mein Training mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Achtsamer geworden bin ich auf jeden Fall. Nach der Karatevorstellung in der Dunkelheit der Nacht sieht der Pazifik vor meinem Schlafzimmerfenster aus wie blaue Tinte. Die Wellen flüstern leise und der Ozean, der Okinawa umgibt, scheint so tief ein- und auszuatmen wie ein Karatemeister.
Isa, wir haben einen ganzen Teil hier von Japan kennengelernt. Nein, eigentlich nur einen kleinen Teil. Wo muss man denn noch sein, wenn man schon die ganze weite Reise in Kauf genommen hat?
In Japan gibt es tolle Züge, die bringen einen fast in jede größere Stadt. Und mit denen kommt man sehr schnell zum Beispiel nach Kyoto, in die alte Kaiserstadt. In der gibt es wunderbare alte Häuser, die sollte man sich ansehen. Und in Osaka findet die Expo 2025 statt, jetzt vom 13. April bis zum 13. Oktober. Das wäre sicher auch nochmal eine Reise wert.
Mit Isa Hoffinger haben wir ein bisschen Japan kennengelernt, Tokio und Okinawa. Und wir haben auch gelernt, dass man ganz unterschiedliche Eindrücke haben kann. In unserem Gespräch konnte man das ja manchmal raushören. Das war ganz spannend. Danke, Isa.
Arigato gozaimasu, Udo.
Arigato. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jacqueline Bretschek, Sabine Korbmann und Udo Schmidt.
Von NDR Info.